Du musst dein Lesen ändern. Der Podcast für Literatur und Kritik von der Buchhandlung Wassermann und Blankenese.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Du musst dein Lesen ändern, der Podcast der Buchhandlung Wassermann aus Blankenese und von blankenese.de. Mein Name ist Pascal Matthäus von der Buchhandlung Wassermann.
Und ich bin Tobias Lenzler, freier Kulturjournalist und Doktorand an der TU Chemnitz.
Ja, lieber Tobi, wie schön, dass wir hier wieder zusammen sitzen im Podcast-Studio von blankenese.de. Heute gibt es ein Wort, was man vielleicht als Überschrift über unsere Episode setzen könnte. Und dieses Wort lautet Meinungsfreiheit, denn darum wird es in unseren beiden Büchern gehen. Und ich würde einfach mal sagen, auf Sie mit Gebrüll.
Gut, also wir beschäftigen uns als erstes mit Richard David Precht und seinem neuen Buch Angststillstand mit dem Untertitel Warum die Meinungsfreiheit schwindet, erschienen bei Goldmann. Und Precht beginnt sein neuestes Buch mit einer Beobachtung, dass die subjektive Meinungsfreiheit in Deutschland abnimmt. Das ist eine Studie, die er dem Allensbach-Institut entnimmt. Und laut der glauben weniger als die Hälfte der Deutschen daran, dass sie ihre Meinung noch frei äußern können. Der Autor entwickelt daraus dann die These, dass liberale Gesellschaften diese Dynamik selbst mit entfachen und es noch zu wenig verstanden sei, es sich aber lohne, mit diesem Phänomen umzugehen. Precht tut das dann in 13 sehr unterschiedlichen Kapiteln, beschäftigt sich beispielsweise mit der vermeintlichen Infantilisierung der Gesellschaft, die er dann mehr oder minder effektvoll Axolotlisierung nennt, ein schwieriges Wort, was sich gelesen etwas anders ausnimmt.
Dieses Tier ist jedenfalls auf dem Cover drauf.
Ja, genau. Was wir ja spätestens seit Helene Hegemann eben auch in der deutschen Literatur kennen.
Ein mexikanischer Molch mit einem niedlichen Gesicht.
Genau, der tatsächlich nicht in die Pubertät kommt, beziehungsweise einfach nicht weiter wächst. Und das ist für Precht Anlass genug, unsere Gesellschaft damit zu vergleichen. Ansonsten kann man sagen, dass er auf knapp 200 Seiten sich auch noch mit diversen anderen Phänomenen beschäftigt. Und Pascal, es geht um das Thema Meinungsfreiheit. Ich würde dich gerne fragen, hat dich Richard David Precht überzeugt?
Ja, womit hat er mich eigentlich überzeugen wollen? Also ich würde ihm insofern entgegenkommen, als diese Studie, die offenbar eine Stimmung in der Bevölkerung widerspiegelt, doch ein ernstzunehmender Befund ist. Ja, wenn viele Menschen das Gefühl haben, sie könnten ihre Meinung nicht mehr gefahrenlos äußern. Und da bemüht er sich auch erstmal das Problem fair zu beschreiben. Ne? Es geht nicht darum, dass man ins Gefängnis kommt, wenn man eine abweichende Meinung formuliert. Es geht nicht darum, dass man abgeholt wird, dass man drangsaliert wird mit Mitteln des Rechtsstaates, sondern es geht darum, dass man also, ja, dass es Meinungen gäbe, die einfach nicht salonfähig sind und für die man dann Abwertung und Ausschluss hinnehmen müsse. Das ist ein Phänomen, über das man durchaus nachdenken kann. Ob dieses Buch das dann in den Griff kriegt und ob auch die Geste, mit der Richard David Precht hier zu Werke geht, ein philosophischer Essay soll das sein, ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, die hier geschürt wird. Da hätte ich doch so meine Zweifel. Wie ist es dir denn ergangen? Wie würdest du die Hauptthese des Buches herausarbeiten können und wie würdest du dich dazu verhalten?
Also zunächst einmal teile ich deine Einschätzung, dass es relativ schwierig ist zu greifen, ob Richard David Precht es jetzt geschafft hat, die Meinungsfreiheit bzw. den Umstand, den er beschreibt, so richtig fassbar zu machen. Die Hauptthese, das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang auch schon versucht anzudeuten, ist meiner Meinung nach, dass er sagt, dass die abnehmende Meinungsfreiheit oder wir müssen immer sagen, die subjektiv abnehmende Meinungsfreiheit sich im Grunde genommen aus der liberalen Gesellschaft selbst heraus entwickelt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb er scheinbar hin und her zu springen scheint zwischen so phänomenologischen Einzelbeobachtungen, zwischen juristischen Fällen und dann aber auch immer wieder so kulturkritischen Einsprengseln. Was mich besonders gestört hat an dem Buch war, dass die Haltung eigentlich, wie du sagst, die eines philosophischen Essays war, er sich aber mit seinen Gegnern, wenn du so möchtest, überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Es gibt ja die berühmte Formel davon, dass ein philosophisches Werk, gerade ein Essay, sich mit dem stärksten Gegenargument zunächst auseinandersetzen sollte und das dann auf logische Art und Weise widerlegen sollte. Und das, finde ich, ist bei Precht überhaupt nicht entstanden, sondern man hat immer das Gefühl, er wird im Verlauf des Buchs immer lamoyanter.
Überhaupt ist es ein Buch, das also ohne jeden Humor, ohne jede Ironie, ohne jeden Zweifel auch auszukommen scheint. Das scheint mir ein Merkmal zu sein, das auf allen Seiten eigentlich spürbar ist. Ja. Das stört mich. Man könnte natürlich sagen, das ist jetzt nicht das Wichtigste an einem Buch, wenn es denn analytisch zupackend wäre. Aber es ist eben doch in seiner ganzen Durchführung dieser Argumentation sehr, sehr von sich selbst überzeugt und eingenommen. Und die Art und Weise, wie dann da also auch mit der Literatur, mit anderen Positionen umgegangen wird, die ist wirklich teilweise atemberaubend. Ja, also ein Beispiel, Anne Applebaum, die Achse der Autokraten, sagt dann also Precht in einer, seiner Meinung nach würde die Welt immer nur in Gut und Böse eingeteilt und Applebaums Buch, dafür mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet, sei ein Beispiel für diese vereinfachende Art, die Welt darzustellen. Ja. Und dann aber kam ja Trump, also sei dieses Buch in Rekordtempo widerlegt. Mhm. Dann gibt es eine Fußnote an dieser Stelle, die Fußnote verweist auf das Buch von Anne Applebaum, erschienen 2024. Ja. Das ist fertig. Ja, das ist die Auseinandersetzung. Es wird also überhaupt gar kein Gedanke referiert. Es werden Names andauernd gedroppt in diesem Buch. Es wird wirklich vorgespielt. Man würde hier philosophieren, man würde hier auf einem Niveau diskutieren, was einfach nicht der Fall ist. Und da ist es wirklich eine sehr anmaßende Haltung, die sich in dieser Prosa ausdrückt, für meine Begriffe.
Absolut. Und das Ganze drückt sich ja auch darin aus, dass er im Grunde genommen alles, was zum Thema Meinungsfreiheit in den letzten Jahren geschrieben worden ist, gar nicht zur Kenntnis nimmt. Da ist zum einen das Werk Redefreiheit von Timothy Garton Ash, was auf über 600 Seiten sehr ausführlich sich mit der Geschichte der Redefreiheit, aber auch mit den Konsequenzen in einer modernen liberalen Gesellschaft auseinandersetzt. Und da ist zum anderen der berühmte Begriff Cancel Culture, der von Adrian Daub als ein Menetekel sozusagen, was aber vor allen Dingen auf vielen kleinen Einzelfällen beruht, herausgehoben worden ist. Und das Buch ist nun mittlerweile auch schon fast 5 Jahre alt. Das heißt, Precht hätte diese Werke auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen können. Und das werfe ich ihm vor, dass er die Haltung des Großphilosophen einnimmt, der selber denkt.
Und der selber Begriffe prägt. Ja. Die Axolotisierung hast du schon, die Axolotisierung, die du schon angeführt hast. Einerseits der Angststillstand, wie das Buch dann eben heißt. Und dann kommt es in der Tat immer auch in der sprachlichen Geste vor, ich nenne dieses Phänomen so und so. Ja. Reckwitz nennt dieses so, Mau nennt dieses so und hier kommt Precht. Ja. Und das spielt er einfach, meint er sich eben auf diese sehr einfache Art und Weise in eine Liga mit hineinschreiben zu können, für die er einfach sportlich nicht qualifiziert ist.
Ja, das stimmt. Und zu guter Letzt muss man eben auch sagen, dass er sehr maue Beispiele immer wieder
Steffen Mau nutzt. Vor allem. Ne?
Ja, die auch, aber die finde ich ja immer ganz gut gelungen tatsächlich. Ich meine vor allen Dingen, dass er eigentlich sich anhand von 3 Beispielen immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Das ist die Covid-19-Pandemie, also Corona, der Ukraine-Krieg und dann der Krieg zwischen Israel und Gaza. Mhm. Und dass alle anderen Themen rund um diesen wirklich großen Begriff Meinungsfreiheit konsequent ausgeblendet werden, das hat mir auch nicht gefallen.
Mit anderen Worten, ein Problem, um das es sich zu reden lohnte, soweit geben wir ihm recht, aber ein richtig weiterführender Beitrag zur Debatte liegt hier leider nicht vor.
Das stimmt. Und deshalb glaube ich, Pascal, du musst dein Lesen ändern, denn wir haben ja Gott sei Dank auch noch ein anderes Buch vorliegen.
Ich bin damit ganz einverstanden. Wir können uns Ronen Steinkes Buch Meinungsfreiheit im zweiten Schritt nähern, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken, wie wir es verteidigen, heißt das Buch, das also mit einem ganz gehörigen Anspruch auch in diese Debatte jetzt eingreift. Ein Buch, das gerade eben erschienen ist. Ronen Steinke ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, ist ausgebildeter Jurist und unterrichtet als solcher auch an der Universität in Frankfurt. Und die juristische Expertise ist es auch, die dieses Buch so wertvoll und so ja, auch angenehm machen, weil es wirklich aufräumt im Kopf durch eine gedankliche und juristische Klarheit. Es sind 6 Abschnitte, die sich Ronen Steinke diesem Buch vorgenommen hat. Er hat die Schlagworte Streitkultur, Aufstachelung, Blasphemie, Nazi-Vergleiche, Beleidigung und Desinformation gewählt, um sein Buch zu gliedern. Und in jedem dieser 6 Kapitel ist es also so angelegt, dass es zunächst eine Reihe von juristischen Fällen gibt, die am Anfang ganz knapp geschildert werden und Steinke dann immer den Leser involviert mit der Frage, was meinen Sie? Mhm. Ist hier jetzt ein Rechtsverstoß zu erkennen oder ist das nicht der Fall? Und dann gibt es also im 2. Abschnitt jedes Kapitels eine Einschätzung dazu, eher auf der politischen Ebene. Ja. Die These des Buches scheint relativ klar sich beschreiben zu lassen, mit wenigen Worten. Sie ist, man sollte mit diesen Einschränkungen der Meinungsfreiheit mit juristischen Mitteln sehr vorsichtig sein. Ja. Denn wenn man einmal juristische feste Formen dafür vergibt, dann besteht die Gefahr, dass sie in den Händen der Falschen missbraucht werden.
Ja. Und das ist interessant, weil wir ja gleichzeitig in der Debatte um ja die Krisenfestigkeit unserer Demokratie auch immer wieder den Aspekt haben, dass wir das Verfassungsgericht zum Beispiel krisensicher machen wollen durch weitere Gesetze, die das Ganze ermöglichen sollen, dass wir eben da demokratisch bleiben. Und Steinke zeigt aber, dass zu viele Gesetze und zu laxe und unkonkrete Formulierungen in den Gesetzen dazu führen, dass immer weiter dieser ganze Raum eingeengt wird, was das Äußern von Meinungen angeht. Also ja, besonders fand ich diesen Aspekt der sogenannten Politikerbeleidigung, was tatsächlich seit einigen Jahren in Paragraph 188 im StGB, also im Strafgesetzbuch, ein eigener Paragraph ist, der, weil Politikerinnen und Politiker besonders schützenswert sind, sehr, sehr genau darauf achtet, was Bürgerinnen und Bürger über sie sagen. Mit anderen Worten, der wichtige Aspekt der Machtkritik erfährt eine starke Einschränkung, wenn zum Beispiel ein Rentner in Bayern den ehemaligen Vizekanzler der Bundesrepublik als Schwachkopf-Professional in Anlehnung an Schwarzkopf-Professional nennt. Und dann steht morgens vor seiner Haustür, um 6 Uhr stehen 2 Kripo-Beamte mit einem Durchsuchungsbefehl.
Denn das ist eben wirklich der Befund, der jetzt auch in der schieren Menge an Beispielen, die Steinke hier liefert, es sind auch nicht nur die Einzelbeispiele, er nennt auch immer Zahlen.
Genau.
In dieser Hinsicht scheint Meinungsfreiheit tatsächlich abzunehmen, dass häufiger Regelverstöße, die auf dem Level eben von geäußerten Meinungen sich bewegen, geahndet und verfolgt werden und auch eben neue Gesetze geschaffen werden, um diese Regelverstöße wirksam zu bekämpfen. Mhm. Ist das eine Praxis, die man auch verteidigen könnte aus deiner Sicht? Gibt es Gründe dafür, sich Sorgen zu machen um einen überbordenden Gebrauch von Meinungsfreiheit? Wie hast du es beim Lesen empfunden?
Also es gibt schon immer wieder Passagen, bei denen ich mir die Frage stelle, ob Steinke nicht nennen wir das mal Hardcore-Liberale, eher an den amerikanischen Meinungsfreiheitsdebatten orientierte Position vertritt, in denen man sagt, im Grunde genommen sollte als Meinung alles erlaubt sein, was nicht einen Straftatbestand erfüllt. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass das an einigen Stellen, und das schreibt er ja auch selber, besonders schmerzhaft ist. Also gerade wenn es um das Thema Holocaust-Vergleiche geht. Also das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten immer wieder aufgekommen ist, dass man sich in irgendeiner Weise damit in einen Vergleich gesetzt hat. Und ich fand es interessant, dass in den letzten Jahren da offensichtlich viel mehr Verurteilungen sozusagen stattgefunden haben als in den Jahrzehnten davor. Und da würde ich aus meiner Haltung heraus sagen, das finde ich auch richtig, gerade wenn es darum geht, dass wir uns in unseren liberalen Demokratien im Westen in einer ziemlich kritischen Phase befinden.
Vergleiche ist ja das eine, Leugnung ist das andere.
Genau. Ne?
Vergleiche sind nicht strafbar, Leugnung ist strafbar. Ja, die labile Phase, in der wir uns befinden, vieles von dem, was ihr diskutiert habt, hat natürlich mit dem Internet zu tun, hat mit den sozialen Medien zu tun, mit dem Umstand, dass heutzutage alle Sender sind und jeder alles unausgegoren nicht nur in Bücher im Goldmann Verlag gießen kann, sondern sogar einfach auch ins Netz feuern kann. Ja. Die Frage, braucht man dafür andere Regeln? Ich muss sagen, mich überzeugt Steinkes Argumentation doch schon sehr, ne? Ja. Weil das Hinterherlaufen hinter den gar nicht zu bändigenden riesen Debattenwolken, die das Internet einfach jeden Tag produziert, mit immer mehr Regeln und strengeren Regeln und mehr Hausdurchsuchungen und mehr strafrechtlichen Verfolgung durch die Staatsanwaltschaften, das scheint mir auch dann doch nicht die richtige Lösung zu sein, sondern dass wir dann doch uns eben darauf einstellen müssen, Dinge auszuhalten. Und das ist dann aber der heikle Punkt. Man kann diese Haltung eigentlich nicht einnehmen, ohne darauf zu vertrauen, dass sich am Ende doch das beste Argument durchsetzen wird. Denn diese Grundüberzeugung trägt Steinke vor sich her, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob das in der Tat der Fall ist.
Ja, er nennt Jürgen Habermas jetzt nicht konkret, aber das ist ja genau diese Haltung des zwanglosen Zwangs, des besseren Arguments, die Habermas über Jahrzehnte vertreten hat, bevor er dann vor wenigen Tagen im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Würde dir tatsächlich zustimmen, dass das, was Steinke hier tut, ein wertvoller Debattenbeitrag auch ist. Also sich eben nicht nur wie Richard David Precht auf den kulturkritisch bis kulturkämpferischen Begriff der Meinungsfreiheit einzuschießen und zu sagen, die subjektive Meinungsfreiheit nimmt ab. Da sagt Steinke ganz klar, das müssen wir aushalten. Es gibt kein Recht auf keinen Widerspruch in der öffentlichen Debatte. Und das, was Precht sozusagen allen anderen vorwirft, dass sie Snowflakes sind, also zart besaitet und sensibel, das stellt er eigentlich in seinem Buch selber aus, wenn er sich in dieser Art und Weise in die Meinungsfreiheitsdebatte einschaltet. Das, was Steinke tut, ist ja eine systematische Analyse, die sich ganz klar auf das Justizsystem, also auf die Judikative bezieht, aber natürlich auch auf die Exekutive. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir da nach dem Mottoverfahren gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Also, dass sich da in den letzten Jahren wirklich eine Tendenz abgelagert und verfestigt hat, die sagt, dass wir alles irgendwie mit Gesetzen regeln und jede potenzielle Verletzung eines Gesetzes eben ausmerzen können, um es mal sehr martialisch auszudrücken. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall, wenn wir in einer liberalen Demokratie leben und bleiben wollen.
Ja, im Gegenteil, sogar dann der Vorschlag von Roland Steinke, die Meinungsfreiheit noch großzügiger auszulegen. Ich fand auch noch ganz interessant das Blasphemie-Kapitel. Ja. Der einfache Befund, dass Beleidigungen gegen den christlichen Glauben praktisch nie verfolgt werden, während Beleidigungen, Herabsetzen, Herabwürdigungen von muslimisch Gläubigen oder den Dingen, an die sie glauben, häufig verfolgt werden. Ganz einfach, weil im Gesetz steht, blasphemisch im juristischen Sinne ist es, wenn man eine Äußerung gegen eine Religionsgruppe oder einen einzelnen Gläubigen tätigt, die zu Gewalt führen kann. Und da Mönche keine Steine auf Regierungsgebäude werfen, christliche Mönche, wird das dann also in diesem Fall nicht verfolgt. Und Steinkes Schlussfolgerung ist so simpel wie schlagend. Weg damit. Ja? Wir brauchen das nicht mehr. Wir müssen das aushalten. Wenn man das zu Ende denkt, kann man sich schon vorstellen, dass das zu heißblütigen Szenen führen könnte. Dennoch scheint mir der Weg, den er vorzeichnet, einfach auch angesichts der technischen Undurchführbarkeit einer lückenlosen Verfolgung alles Anstößigen mit juristischen Mitteln vielleicht doch der gangbarere zu sein.
Ja, also in der Tat, Udo Di Fabio hat jetzt vor kurzem ein Buch geschrieben mit dem Begriff, operierte da der Verfeindlichungstendenzen. Also wir befinden uns in einer Gesellschaft, die nach seiner Analyse ja sich immer stärker in diesen Fronten bewegt. Und ich glaube auch, dass es nicht helfen wird, sich immer mehr Gesetzesvorhaben auszudenken, die das Ganze versuchen, ja, auf juristischer Ebene zu klären, sondern wenn wir wirklich wollen, und das sagt ja Steinke auch, dass die Meinungsfreiheit und auch die Demokratie lebendig und viril bleiben, dann müssen wir für sie streiten und kämpfen. Und von daher glaube ich auch, was den Blasphemieparagraphen angeht, das war für mich auch eine total neue Erkenntnis, dass es da eben nicht darum geht, dass jemand, der sich geäußert hat, vielleicht eine Straftat begeht, sondern dass allein die Möglichkeit, dass er jemanden anstiftet von der Gegenseite, gegen die er sich sozusagen richtet, dass das dann auf den Menschen, der die Äußerung getätigt hat, zurückfällt. Also das finde ich auch, da muss man einmal sagen, da haben Christian Lindner und Marco Buschmann vor 10 Jahren einen richtigen Vorschlag gemacht, indem sie gesagt haben, weg damit.
Eigentlich abenteuerlich. Ne? Ja. Das hab ich doch auch gefunden. Eine Sache hat uns beide gestört, haben wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt. Leider gibt es kein Fazit, ein abschließendes Kapitel, das Schlussfolgerungen zieht aus dieser sehr, sehr instruktiven, gut lesbaren und eben teilweise augenöffnenden Analyse. Man hätte sich gewünscht, dass also auch dieser vollmundige Untertitel, wie wir es verteidigen, dann noch einmal in Worte gegossen wird. Warum darauf verzichtet wurde, erschließt sich nicht so ganz.
Nee, das stimmt. Also ich habe ja die These geäußert, dass Steinke dann irgendwann Zeitdruck hatte und das Buch schnell abgeben wollte. Das ist natürlich einmal mehr
Die berühmte Lenzlersche Analyse der Produktionsbedingungen.
Ja, und der Lektorat. Nee, aber es ist meiner Meinung nach tatsächlich so, er hat ja sogar das Richard David Precht Buch noch zur Kenntnis genommen. Das heißt, wenn wir überlegen, dass es im Oktober erschienen.
Das war aber das vorherige. Das ist nicht dieses.
Das habe ich tatsächlich überlesen. Aber das Beispiel, eines der Beispiele nimmt Precht dann wieder 1:1 quasi auf. Und ich habe auch den Eindruck, dass er da dann eben an 1-2 Stellen sich wiederholt in bestimmten Kapiteln, was dem Ganzen keinen Abbruch tut, aber trotzdem, und würde auch sagen, zum Schlusskapitel ist er nicht mehr gekommen, was bedauerlich ist. Aber das kann er ja vielleicht noch nachholen.
Dessen werden wir uns nicht schuldig machen. Wir kommen jetzt zum Schlusskapitel, in dem wir noch einmal festhalten. Ronen Steinkes Buch Meinungsfreiheit ist erschienen im Berlin Verlag und Richard David Prechts Buch Angststillstand ist erschienen bei Goldmann.
Pascal, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wie immer, liegen Sie bequem.
Und lesen Sie ein Buch.